Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe. Und heute geht's um das Thema Film mit dem Creative Content Studio 27 Kilometer. Zu Gast sind Paco Lucanice, der Gründer und CEO, sowie Arne Totz, der Managing Partner. Viel Spaß mit der Folge. Paco, ihr produziert die Haftbefehl-Doku 3 Jahre lang für Netflix und gleichzeitig macht ihr Werbekampagnen mit KI in wenigen Wochen. Das sind für mich 2 völlig verschiedene Welten. Wie passt das eigentlich unter ein Dach?
Naja, erstmal machen es, glaube ich, die Menschen bei uns passend unter einem Dach. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das ist irgendwie der Spirit und der Mindset, den die Menschen bei uns im Laden haben. Und das andere ist, dass das am Ende sind wir Storyteller und Kommunikationsexperten. Mhm. Und beide Fähigkeiten brauchst du für beide Marktbereiche, die wir da bewirtschaften. So. Also von daher ist das gar nicht so weit auseinander von den Skills, die wir so mitbringen.
Okay. Also ist es so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie 2 parallele Welten, die man nebeneinander herschieben muss? Oder geht das eigentlich ineinander über?
Das geht aneinander über, nur dass die Tools anders sind, mit denen du arbeitest, dass die Laufzeiten andere sind und dass die Geschichten, die man erzählen möchte oder muss, ne, je nachdem, ob es Werbung ist oder ein Dokumentarprojekt, anders sind. Aber an sich greifen da beide Bereiche auf die gleichen Menschen, gleichen Tools und auf die gleichen Fähigkeiten zurück.
Wie ist es eigentlich gekommen zu dieser Produktion von dieser Haftbefehl-Doku und diesem Joint Venture mit Elias Mbarek?
Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal in der Presse auch gesagt. Elias und ich sind in erster Linie befreundet und wir haben mit 27 km schon vor 5 Jahren einen Fahrplan aufgestellt für den Bereich fiktionale, non-fiktionale Projekte, im Bereich für Streamer zu arbeiten und oder für Eigenproduktion zu stemmen. Halt als kreatives Content-Studio ist das für uns so ein Bereich, der immer schon spannend war. Und da hatten wir angefangen mit der World Most Dangerous Show, die wir mit Florida zusammen produziert haben für Amazon Prime. Das war diese Yoko-Doku. Mhm. Elias ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, nur im Haftbefehl, ich bin da, kann man nachlesen, wer möchte, wie er daran gekommen ist. Aber er meinte, ich stehe hier gerade und jetzt soll ich eine Doku für Haftbefehl machen, wollen wir das zusammen machen. Und so ist das gekommen.
Du musstest so lange überlegen, oder?
Nee, nicht wirklich. Also bin Hafti-Fan. Ich finde das, was er macht, gut. Oder seine Musik. Und da musste ich nicht so lange überlegen. Nee. Hm.
Hättest du dir vorstellen können, Teile von der Haftbefehl-Doku mit KI zu machen?
Nee, ich finde, beim dokumentarischen Bereich muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben wahnsinnig viel mit KI gearbeitet, als es um die ersten Zusammensetzungen der Story ging und wir überlegt haben, wir haben ja so einen Teil, wenn es in der Doku geht, es auch um seine Vergangenheit und was hat ihn geprägt. Und dadurch, dass das Vergangenheit ist und passt, haben wir das szenisch nachgedreht. So, das ist auch ganz klar zu erkennen in der Doku dieses Jahr. Aber um zu überlegen, was brauchen wir da, um die Geschichte richtig zu erzählen, um dem gerecht zu werden, haben wir schon so Mood-Edits gehabt. Und da haben wir wahnsinnig viel mit KI, was so die Storyboards anging, aber auch was im Bewegtbild, wo wir die Interviews schon vorher zusammengelegt haben mit Sequenzen, waren die Sequenzen mit den von den Interviews in den ersten Edits mit KI-generierten Bildsequenzen verknüpft.
Okay, also man kann vielleicht sagen, so es gibt so mehrere Ebenen, auf denen man mit KI arbeiten kann.
Ja.
Das Bild selbst erzeugen war in dem Fall, würdest du sagen, gehört jetzt nicht in den Dokumentarbereich, aber
also nicht
darunter liegen sozusagen.
Kann auch in den Dokumentarbereich gehören. Ich glaube, es hängt einfach wirklich davon ab, was du machst. Und wir hatten da den Anspruch, journalistisch sauber zu arbeiten. Mhm. Und ja, wir haben eh was nacherzählt, aber war jetzt für das Projekt war das wahnsinnig hilfreich in der, und das ist auch immer, da glaube ich, in unserem Bereich, da kam KI als allererstes zum Einsatz bei der Pre-Production, also bei der Planung von Inhalten und bei der Prävisualisierung von Inhalten und um da den Prozess zu vereinfachen, da war KI schon sehr früh im Einsatz.
Wie ist das so bei euch im Office bei 27 km? Wie stellt ihr sicher, dass alle irgendwie KI kennen, dass sie damit arbeiten können? Ist das schon etabliert oder?
Druck eigentlich.
Nee, ich glaube, wir haben eben bei uns in der Firma extrem früh angefangen, einfach aus Spaß Tests zu machen, wo die ganzen, selbst die Bilderstellung und Videoerstellung ist recht komplett, das sah noch schlimm aus. Aber wir haben dann irgendwie gesagt, okay, jeder soll mal damit rumexperimentieren. Und ich glaube, wenn das so spielerisch angefangen hat, dann ist es natürlich irgendwie weniger so ein Druck, jetzt musst du aber wirklich damit loslegen. Das heißt, viele haben einfach schon damit rumgespielt und jetzt, wo es natürlich immer wichtiger wird, nutzen es immer mehr und wir sind natürlich nonstop im Austausch mit den ganzen Kollegen und Kolleginnen, wer was wie nutzt und wer da wie Lust drauf hat. Ich finde es mega spannend. Ich hatte eine Kollegin, die Regisseurin ist bei uns bei 27 und die hat am Anfang gesagt, auf gar keinen Fall will ich irgendwie AR-Filme machen, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich komisch, ich will lieber am Set sein. Und jetzt hat sich bei einem Projekt das so ergeben und dann ist sie plötzlich mega Fan im Prompten und ich glaube, man muss den Leuten einfach so ein bisschen die dazu guiden, das einmal auszuprobieren und bei den meisten ist so, dass sie dann sehen, boah, okay, das macht mega Spaß, das ist mega powerful.
Kurz, weil ich eben gerade Druck gesagt habe, ich glaube, es ist nämlich genau der Gegenteil, das war natürlich nicht ernst gemeint, sondern es ist am Ende das, was du ja auch gerade beschreibst, ist ja, das eine ist ja, dass Leute, wir haben auch ein paar Nerds bei uns und die lieben wir und sind natürlich da total die Early Adapter gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben sehr früh damit angefangen und wenn wir sagen wir, war es so eine Handvoll an genau diesen Menschen, die ich gerade beschrieben habe, die gesagt haben, neben meiner Arbeitszeit, ich guck mir das nochmal an. So, ja. Und dann ist, glaube ich, wichtig als Unternehmen, wenn man das dann erkennt, Freiräume zu schaffen. Also genau das Gegenteil. Und das haben wir, ich glaube, das haben wir relativ früh gemacht und haben Menschen und also Mitarbeitenden den Freiraum gegeben, wenn sie sich damit beschäftigen wollten, dass sie das auch innerhalb ihrer Arbeitszeit machen konnten und nicht noch zusätzlicher Druck von außen kam mit dem Tagesgeschäft. Mhm. Und das ist das, was ich auch immer predige. Wenn man sowas wirklich implementieren möchte in sein Tagesgeschäft und möchte, dass die Leute das auch wirklich nachhaltig verstehen, dann muss man Freiräume schaffen. Mhm. So, und das gelingt uns mal besser und mal schlechter, aber ich glaube, das ist und ich glaube, dass bei jedem Unternehmen das gleich, ob du jetzt aus der Medienbranche kommst wie wir oder.
Jetzt ist es natürlich so, KI, die uns sozusagen Texte schreibt und erstellt, die kennen wir jetzt mit ChatGPT. Die Bild-KI wird auch immer besser und ich finde so im audiovisuellen Bereich, da wird sozusagen das ja einem auch unmittelbar bewusst, was das eigentlich für eine Power hat. Also ich finde, im Journalistischen merkt man, dass irgendwie das Schreiben, man sich vorstellen kann, dass das eine KI eben auch sehr gut machen kann. Wie ist das bei euch? Also wie erlebt man das, dass sozusagen auf einmal ein Tool ist, was eigentlich das, was vorher sozusagen das tägliche Brot und Butter war, jetzt eine Maschine auch machen kann? Also ihr sagt, das nutzen jetzt alle und haben sich schon dran gewöhnt an KI, aber gibt es auch so Momente, wo ihr denkt, das ist vielleicht auch eine Bedrohung oder etwas, was irgendwie etwas jetzt macht, was ich eigentlich vorher gemacht habe? Gibt es solche Erlebnisse und vielleicht auch Kollegen, die das so schildern?
Also ich glaube, ein Input, den ich wahnsinnig spannend fand, war von Daniel Kwan, das ist der Regisseur oder einer der zwei Regisseure von Everything Everywhere All at Once. Und in einem Interview zu AI in der Filmbranche gesagt, dass wir alle gerade durch die five Stages of Grief gehen, also durch die Trauerphasen. Und es fängt natürlich an mit irgendwie so, nein, das wird niemals ersetzen. Und dann geht es über Frust und Trauer hin zu Akzeptanz. Und ich glaube, das hat bei mir sehr resoniert, weil das ist nicht so ein, ich stehe morgens auf und sage, boah, AI ist so geil und nur noch AI. Und ich stehe aber auch nicht morgens auf und denke mir, oh Gott, morgen bin ich arbeitslos. Und ich glaube, so in diesem Spannungsfeld trotzdem irgendwie positiv zu bleiben und das einfach auszuprobieren, dann merkt man auch immer mehr, okay, es ersetzt mich doch irgendwie nicht. Also es ist jetzt noch niemand bei uns entlassen worden oder es ist noch nicht so bei uns, dass wir nicht genug zu tun haben. Es ist eine andere Art von Arbeiten und ich glaube, das ist es eben, diese Regisseurin, wo ich vorher von drüber gesprochen habe. Man hat natürlich die Angst, dann irgendwie auch ersetzt zu werden, aber wenn man es dann doch als Tool sieht, was man damit machen kann, wie man da kreativ mitarbeiten kann. Ja, aber es ist so, glaube ich, eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Gefühlen.
Ja, absolut. Ja. Und es eröffnet ja auch völlig neue Möglichkeiten. Das gestalterischen. Vielleicht können wir da anknüpfen. Du hast ja gemeinsam mit Mario Clément für die Eröffnung des OpenAI-Büros in Deutschland den Kurzfilm I Thought of You Again produziert. Und ich glaube, ein Film, der komplett, wo das Videomaterial komplett mit KI generiert wurde, mit Sora. Mhm. Kannst du mal kurz beschreiben, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Wie war der Prozess, auch diesen Film zu gestalten?
Also Teil von meinem Job ist es, sehr viel unterwegs zu sein, auch international, wo viele dann sich auch immer fragen, ja, warum macht er das denn überhaupt und wie und so.
Und ich weiß manchmal nicht, wo er ist.
Und ich sehe mich so ein bisschen so auch als stilles Mäuschen überall und lerne dann sehr viele Menschen kennen und höre mir einfach gerne deren Meinungen an, deren Standpunkte und wo die hinwollen. Und wenn man halt so viel unterwegs ist und mit so vielen Leuten spricht, dann lernt man auch spannende Leute kennen. Und so war das auch bei OpenAI, dass ich die Anna kennengelernt habe in Amerika auf einem Filmfestival. Und dann haben wir sehr viel gesprochen und auf anderen Filmfestivals noch weiter über AI im Film gesprochen. Und eben als dann die ganzen Büros weltweit eröffnet wurden und Deutschland anstand, habe ich eben den Anruf bekommen, ob wir da was machen wollen. Und sie wollen einfach nur mit spannenden lokalen Künstlern zusammenarbeiten. Genau, und dann kam das mit Mario zustande. Mhm. Und auch noch mit den Looping Lovers, wir haben noch so einen zweiten, was eher so eine immersive Erfahrung war, auch noch so einen Film gemacht. Mhm. Und ich sehe das einfach alles als Experimentieren und als irgendwie Spaß haben mit kreativen Leuten. An sich ist es sehr schön, wenn eine Tech-Firma zu einem kommt und sagt, hey, wollt ihr einen Film machen? Mhm. Wir bezahlen das Ganze, such jemanden aus, wo du denkst, der hat was Spannendes zu sagen. Und gleichzeitig aber auch, wenn man sich die Filme jetzt anschaut, ist das so veraltet, dass
auch spannend,
das ist
oder?
So wild, dass man wirklich, mich hat ja auch ein Filmfestival gefragt, ob ich 2-3 Monate später, ob ich das als Case Study vorstellen will. Und ich habe gemeint, nee, weil das sieht jetzt schon nach 3 Monaten.
Ist verrückt, oder?
Ja. Da sieht man schon, wie der Sprung war.
Ja, ich habe es mir heute Morgen auch nochmal angeguckt. Und ist ein cooler Film, gar keine Frage, aber klar.
Das ist also sehr morphy.
Die Modelle und die Bilderzeugung ist schon auf einem ganz anderen Level jetzt.
Ja. Ich glaube nur, was unabhängig von dem Reisen und Treffen geholfen hat, ist, dass wir so auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, sehr früh Early Adapter waren und auch die Kredibilität hatten, dass wir nicht nur AI im Bereich Bewegtbild spannend finden, sondern hatten schon weit davor uns eigene Cases geschaffen aus uns heraus. Und ich glaube, da hatten wir dann auch einfach gegenüber OpenAI einfach so, okay, die wissen, wovon sie reden.
Das meine ich, also natürlich. Wir haben ihr die Filme gezeigt und wir haben über unsere Projekte gesprochen und über Learnings und unsere Schwierigkeiten und so weiter. Und das heißt, die Expertise war,
wir hatten ein bisschen Standing und sehr viel Charme von Arne und deswegen.
Man muss natürlich, und das, ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen sind wir auch da gerade so in einer sehr luxuriösen Vorreiterrolle, weil wir eben sehr, sehr früh Sachen ausprobiert haben, uns mit dem Ganzen auseinandergesetzt haben und eben nicht in diesem das kommt nicht und wir wollen da gar nicht hinschauen und wir haben nur Angst davor, sondern wir schauen uns das an und beschäftigen uns damit.
Ja, absolut. Ihr habt ja auch, wie du schon sagst, auch eine ganze Menge Erfahrungen weiterer Cases gemacht, Werbefilme umgesetzt, ich glaube sowohl vorher wie, aber wahrscheinlich jetzt auch vor allen Dingen dann nach der Eröffnung des OpenAI-Büros, die dann ganz bewusst auch KI einsetzen. Vielleicht könnt ihr mal so einen Überblick geben, wie das eigentlich jetzt ist, wenn ihr einen Werbefilm für einen Kunden produziert. Ist das schon standardmäßig, dass man sagt, man dreht oder produziert bestimmte Teile mit KI? Oder ist es eher noch eine Nebensache?
Du hast was ganz Wichtiges gesagt.
Ja.
Es ist standardmäßig, dass man darüber nachdenkt, ob man bestimmte Teile mit KI produzieren kann. Und das ist das Entscheidende. Also ich glaube, das ist dieses bestimmte Teile.
Ja.
Das ist mittlerweile standardmäßig. So, und ich glaube, das müssen alle, das ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen. Also wie du auch schon sagtest, Bewegtbild oder Medienkommunikationsmittelherstellung in Form von Bewegtbild jetzt zum Beispiel, nirgendwo wird dieses Tool und die Stärke von AI so verdeutlicht wie hier. So, weil es so augenscheinlich, man sieht es ja sofort, ne? Das ist ja total immersiv. Also es wird einem sofort klar. Aber nichtsdestotrotz ist das, was wir machen, gibt's noch nicht in der One-Click-Lösung. So. Und deswegen ist es ein Tool und eine Möglichkeit, dass ich einsetzen kann in meinem bisher gelernten Prozess Oder es gibt auch Projekte, wo die komplett auf KI-Workflow basieren. Mhm. Aber die sind noch in einer deutlichen, ja, Minderheit sozusagen, was unser Projekt angeht. Sind für den Markt wahnsinnig viele. Ich glaube, da sind wir total führend. Aber was total gelernt ist, dass wir überall gucken, auf jedem Projekt, ist da ein Teil, der durch KI schlauer, besser, kreativer, visuell spannender oder effizienter umgesetzt werden kann.
Mhm. Es bedarf einfach Beratung und viel Kommunikation, ob das Sinn macht oder nicht, weil gerade eben auch noch, wie du gesagt hast, keine One-Click-Lösung, da sitzen dann doch mehr Leute für eine sehr viel längere Zeit dran, als man denkt. Das wird sich auch nochmal die nächsten Jahre wahrscheinlich ändern, aber so einfach mal mit jemandem sprechen zu können, das sehen wir, mit jemandem sprechen zu können, der da Erfahrung hat, und dann kann man ein bisschen sparren und schauen, was macht Sinn, was nicht.
Ich hatte hier vor kurzem mit einem Gast auch über das eher im Bereich des Schreibens darüber gesprochen, wie KI verwendet wird, und eigentlich die Idee sich gezeigt hat, dass an vielen Beispielen, wo jetzt auch KI genutzt wird im Schreibprozess, man gar nicht unbedingt zwangsläufig effizienter geworden ist, aber einfach besser geworden ist, weil KI sozusagen einfach auch wieder so viel Zeit kostet, sie richtig zu bedienen, dass es sozusagen jetzt nicht mit einem Klick sozusagen gelöst ist, oder mit einem Prompt der Text geschrieben ist. Aber ich kann vielleicht mit der KI gemeinsam in der gleichen Zeit ein Stück schreiben, was ich sonst nicht geschafft hätte, weil ich kann recherchieren, ich kann sozusagen mir das Feedback geben lassen, ich kann das von der KI reviewen lassen, ich kann in Dialog darüber gehen, über dieses Stück mit der KI. Wie würdet ihr das auf einen Content-Creation-Prozess münzen? Also würdet ihr auch sagen, es ist vielleicht nicht unbedingt nur Effizienzgewinn, sondern vielleicht auch an manchen Stellen einfach, dass man komplett neue Möglichkeiten hat, halt einfach Material zu erschaffen und auch neue Formen von Material vielleicht erzeugen kann, die vorher einfach gar nicht da waren?
Ja. Ich finde, es ist wahnsinnig, hört sich sehr nach Klischee an. Aber es eröffnet tatsächlich komplett neue kreative Horizonte. Das hört sich super klischee-mäßig an.
Aber es ist genau.
Aber es ist wirklich so, wir haben für einen unserer Kunden, da machen wir seit Jahren sehr viele Filme, und die haben halt ihr Budget und haben dann irgendwie FC Bayern, den sie sponsern und so weiter. Und dann hast du plötzlich eben die Möglichkeit, das so zu erzählen, dass, keine Ahnung, selbst die Aliens im Weltraum sich darüber wundern, warum jetzt neue 11 Wärmepumpen im Bayernstadion eingebaut werden oder so. Und plötzlich hast du so eine Welt aufgemacht mit 3-4 Nebenshots, wo man in den Weltraum rausgeht und Aliens hat, und das bringt sehr mit in so einem Bayernschall. Das bringt super viel Humor rein und super viel Spaß, und das lädt die Marke irgendwie nochmal emotionaler auf. Und das wäre davor in dem Budgetrahmen niemals möglich gewesen, da so viel VFX nochmal reinzubauen. Und dann für die Kreativen ist es natürlich auf quasi der Kreationsseite, die Konzepte schreiben, irgendwie schon spannend, plötzlich Sachen schreiben zu können, wo sie davor wirklich wussten, in dem Budget niemals. So. Und das, da hatten wir jetzt echt viele solche Fälle, wo wir dachten, oh krass, okay, das ist neu.
Würde ich so unterschreiben. Wenn du mich sagen würdest. Aber ich, also genau so ist es. Es ist eigentlich, bevor man über Effektivität redet, was total berechtigt ist, reden wir über bessere kreative Umsetzungsmöglichkeiten. Also, dass wir die Vision von unserer Arbeit besser, größer, toller ausleben können. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir heißen ja kreatives Content Studio oder nennen uns so und nicht effektives Content Studio. Und das andere kommt dann danach, weil das ist ja auch eine Form von Effektivität, aber der Ursprung liegt, glaube ich, in dem.
Und ich glaube, es kann man bei vielen Sachen so sagen, entweder bekommt man fürs gleiche Geld Besseres oder mehr, oder man bekommt sozusagen für weniger Geld, was okay ist so. Ist beides Effizienz und beides gut irgendwie. Aber genau deswegen meine ich, also wir haben jetzt noch nicht wirklich die Cases, wo jemand blöd gesagt 1 Million früher jedes Jahr gezahlt hat und genau das Gleiche machen wir jetzt und jetzt zahlen die nur noch 100.000 und sie bekommen auch genau das Gleiche. Das ist so, das ist nicht so schwarz-weiß, das ist sehr viel, sehr viel Graufläche, würde ich sagen.
dann ergibt sich natürlich die Frage, wer bedient diese Tools? Wer ist die Expertin, der Experte für das Arbeiten mit KI? Merkt ihr da auch eine Veränderung in euren Rollen, in euren Aufgabenbereichen? Gibt es vielleicht auch neue Rollen, die entstehen bei euch? Bezug auf KI?
Nicht so viel zu sagen.
Oder ist es quasi eher dann so, dass diejenigen, die jetzt schon an ihren Aufgaben arbeiten, sich sozusagen jetzt KI als Unterstützung dazu holen?
Ja, Arne zeigt mit dem Finger auf mich.
Nein, ich kann was dazu. Ich finde es super spannend, weil wir jetzt bei dem Workshop darüber gesprochen haben, wie wir eigentlich Department-Bezeichnungen irgendwie aufbrechen können, weil es gibt Leute, die davor produzieren und Excel-Tabellen irgendwie ausfüllen, Budgets managen, die aber mega Interesse haben und einfach Talent beim Prompten. Und dann darf man gar nicht mehr so sagen, okay, in der Post, wo sind eure Prompter, sondern muss man schauen, wo sind im ganzen Unternehmen die Leute, die da Lust drauf haben. Und ich glaube, da werden sich super viele Jobwechsel in den nächsten Jahren ergeben, wo Leute einfach komplett andere Sachen machen, weil aber da auch irgendwie Talent und Interesse daran daran liegt. Und das fand ich spannend, darüber so mal nachzudenken, okay, nur weil du davor in der Agentur-Department gearbeitet hast, heißt nicht, dass du danach nicht dann die Filme prompten kannst oder vielleicht sogar noch was ganz anderes.
Ja, ich glaube, kurz einmal, weil das ist ja kein, also Post ist Postproduktion bei uns, das ist ja kein, das glaube ich nochmal wichtig zu wissen, und aber man muss schon sagen, da hat es seinen Ursprung gehabt, also KI bei uns hatte den Anfang in der Postproduktion, also genau bei den Menschen, wo man sich so ein bisschen vorstellt, das sind doch die Ersten, die sich mit KI beschäftigen, und das war total schön, aber seitdem, weil wir so früh waren, ist es halt wie so ein spread it into the whole company, und das ist, ich glaube, das bricht gerade komplett auf, also dadurch, dass wir auch eine Agentur haben, sind es nicht nur die Leute, die oder die Menschen, die sich vorher am Rechner eh schon mit Technik beschäftigt haben, sondern auch die Kreativen.
Ja. Vielleicht können wir noch ein bisschen was Konkreteres rausarbeiten. Gibt es besondere Projekte, die euch im Kopf sind, die ihr vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben? Du hast eben ein Beispiel schon angesprochen, Fissmann, für Bayern. Vielleicht noch irgendwas anderes, wo sozusagen diese KI-Nutzung auch im Vordergrund stand oder sozusagen mehr Raum eingenommen hat?
Also man muss, also es sehr ist halt, viel. Es ist wirklich, also das klingt, also das ist wirklich wahnsinnig viel, was wir machen. Also fast, ich würde sagen, und das innerhalb von in den letzten zwölf Monaten, im letzten Jahr hat sich es einfach komplett gedreht. Also es ist fast jedes Projekt wird darauf überprüft, ob wir durch den Einsatz von AI dieses Projekt besser umsetzen können als ohne den Einsatz.
Okay.
So, und ich würde sagen, wenn Arne sagt, letzten vier Monaten stimmt, aber wir haben jede Woche Anfragen von großen Marken, wo es darum geht, explizit, wir wollen.
Also die Kunden
wir wollen hier, wir haben hier das und das Produkt geht live, wir wollen gerne mit eurer Agentur über, also wenn sie eine gute Anfrage ist, wir würden gerne mit euch darüber nachdenken, wie wir diesen Produktlaunch oder diesen Service umsetzen können in Form von einer AI-enableden Kampagne. Okay. Das ist super, weil dann kann sich unsere Inhouse-Agentur zusammensetzen mit den AI-Artists und kann zusammen überlegen mit der Strategie, wie muss dieses Produkt beworben und ein Konzept, dass es auch super in der AI umgesetzt werden kann, weil es kann nicht alles bisher in der AI umgesetzt werden oder hat dann so ein Vollfüllgrad von 100%, was ja der Anspruch ist von einigen Kunden, weil sie lernen wollen, was ja total nachvollziehbar ist. Also die wollen, dann wahnsinnig viele Anfragen von Workshops, weil wir kommen ja nicht aus der Theorie, wir kommen ja vom Machen, wir sind ja total praxisnah. Wir werden nicht
das neue heißt, Tool euer Kunde entwickeln. Der will nicht sozusagen den Werbefilm, sondern will am liebsten gleich.
Er will das verstehen.
Dass ihr euch da hinsetzt und erklärt, wie macht man eigentlich.
Wir sind ja nicht diejenigen, die uns mit Leuten darüber unterhalten, wir werden nicht das neue Tool in Deutschland entwickeln, das so gut ist wie Nano Banana oder wie Zora Runway und so weiter und so fort. Veo werden wir nicht schaffen, als auch wenn wir Bewegtbild-Experten sind. Wir werden das nicht schaffen.
Ja.
Wir sind wahnsinnig gut einfach in der pragmatischen Umsetzung und arbeiten mit diesen Tools. Und das wollen die verstehen. Mhm. So, und deswegen, das ist sehr, 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 sehr hohe Anzahl an Anfragen, die in diese Richtung gehen.
Okay. Ja. Aber das heißt, am Ende hat sozusagen, das ist ja vielleicht auch von außen stehend eine Vermutung, die man haben könnte. Kunden, die wollen immer noch diese Authentizität, die wollen, dass das handgemacht ist, die wollen, dass da sozusagen echte Menschen zu sehen sind.
Eigene
das
Kunden, ist ja. Also ist ja auch, wenn du jetzt.
Okay, aber es fragmentiert sich zumindest dann, oder? Also manche wollen dann.
Ich glaube.
Nee, mach du.
Nee.
Ich glaube, man muss ja immer noch auch unterscheiden und gerade in unserem Bereich muss man nochmal unterscheiden zwischen irgendwie Kunst und kreativem Anspruch und auch einfach Wirtschaftlichkeit und Kommerz. So. Mhm. Und wenn ich jetzt, was irgendwelche Banner-Ads sind, online und so weiter, ist das jetzt ein Ding, wo man da mit einem künstlerischen Anspruch rangeht oder schaut als Marke sozusagen, wie kann ich das effizienter aufbauen, wie kann ich da vielleicht Thema mehr Qualität oder bessere Performance, was kann ich rausholen? Und dann geht es ja erstmal nur darum zu schauen, was kann AI denn gerade im Bild und Bewegtbild? Und dann willst du mit den Leuten sprechen, die das halt viel gemacht haben und wir haben das halt viel gemacht und dann entdeckt man gemeinsam, was es bringen könnte oder ob sie mit dem klassischen Modell gut fahren, was ich langfristig nicht sehe, dass da irgendjemand richtig gut fährt. Es gibt
okay,
dann aber,
was wird langfristig nicht gut fahren? Lass uns mal die Klammer gleich öffnen.
Oder was heißt nicht gut fahren, aber du kannst halt sehr viel mehr rausholen durch AI oder du kannst kreativer werden, wie,
also
wie jetzt gerade
eben. Also sozusagen würdest du sagen, das Verzicht von KI im Produktionsprozess wird längerfristig nicht funktionieren?
Nee, ja. Niemals.
Ja.
Also, aber da muss man wieder, deswegen mache ich diese Unterscheidung Kunst oder Kreativität und irgendwie Kommerz. Es heißt nicht, dass Filme auf Film gedreht keine Daseinsberechtigung haben oder es nicht Leute gibt und auch Marken, die sagen, ey, wir stehen für Authentizität und wir stehen dafür oder wir machen Employer-Branding-Kampagne und da wollen wir die echten Mitarbeiter zeigen, weil das andere irgendwie fake ist oder im Journalismus oder in den Dokumentationen so.
Ja, oder also, Beauty. Also
es gibt so viele Bereiche, wo es einfach, wo man sagt, man könnte, aber man will nicht und das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Das wird, da werden auch viele Brands noch so bleiben, gerade irgendwie vielleicht zum High-Class-Luxus-Bereich, weil das dann wieder so eine andere Begehrlichkeit wirkt. Aber wenn du, keine Ahnung, ein Eistee bist und deine Werbung sieht bisher aus, zwei hübsche Menschen trinken Eistee am Strand beim Sonnenuntergang, da jetzt dann irgendwie zu sagen, wir wollen das nicht effizienter gestalten oder eben 50 verschiedene Filme machen, Sonnenuntergang so, im Fußballstadion, ja. Sonnenuntergang in den Bergen oder was auch immer.
Das finde ich auch ein spannender Punkt. Lass uns vielleicht da auch nochmal kurz reingehen, weil ich glaube, das war auch immer eine der Hypothesen, die so im Raum stand, dieses Thema Hyperpersonalisierung. Mhm. Ne? Also demnächst, KI ist da, wir produzieren jetzt nicht nur einen Clip, sondern wir produzieren sozusagen eigentlich für jeden Kunden den eigenen, so im maximalen Fall. Jetzt, so wie ihr es mir beschrieben habt und so wie ich es auch erlebe, ist ja sozusagen das Produzieren aber trotzdem noch nicht komplett 1:1 zu automatisieren. Das heißt, am Ende, so ganz geht die Hypothese noch nicht auf, oder?
Welche Hypothese?
Naja, dass ich sozusagen, dass ich sage, ich komme als Kunde, ich will quasi eine Werbung für einen Eistee machen. Mhm. Und ich möchte, dass aber Arne einen anderen Spot sieht als Paco und als Sophia und Jana. Und sozusagen jeder kriegt seinen eigenen Spot. Mhm. Und das macht die KI komplett automatisiert. Aber also gibt es in der Form.
Also ich glaube, da sind wir sehr nah dran. Also genau das, was du gerade beschreibst. Und dann ist immer die Frage, was ist die Basis? Also noch, es ist ja schon so, dass wir Kampagnen haben, wo wir nicht nur den 30-Sekünder für TV drehen, sondern auch für Social Media, für die verschiedenen Kanäle. Dann hast du in einer Produktion eine Asset, sie nennen sich dann Asset, eine Asset-Schlacht von 300 Assets. Die sind ja schon, die sind zum Teil, sie sind einmal lokalisiert oder verändert im Sinne von, auf welcher Plattform sie stattfinden natürlich, aber auch welche Zielgruppe sie haben und in welchem Land sie laufen und so weiter und so fort. Das machst du mit einer Produktion, die kostet Beispiel 1,5 Millionen, hast du eine TV-Kampagne über alle Kanäle hinweg, dann aber auch Social Media etc. pp. Das heißt, du hast das eh schon drin. So, und da ist ja jetzt schon der Fall, gerade im Bereich Automotive, dass AI dir wahnsinnig hilft als Tool, dass du Retuschen, die vorher wahnsinnig lange gedauert hat, die wo du gesagt hast, die leiste ich mir nur für die Haupt-Main-Assets, jetzt per Klick machst. Also da ist das schon im Kleinen, findet das schon statt, nur nicht wahrnehmbar jetzt für die Leute da draußen, deswegen versuchen gerade diese Oberflächlichkeit so ein bisschen zu halten, weil da kommen wir dann ganz krass in so ein Deep Nerd-Talk. Ja. Also da ist das schon am also Leben und da findet das schon statt. Ja. Okay. Und ich glaube, dass diese Eistee, um bei der Eistee-Thematik zu bleiben, ich mag die ja, wenn ich, und was jetzt schon auch passiert ist, wenn du eine Basis geschaffen hast, da kann ja auch ein Teil in so einem schönen Greenscreen-Studio gedreht sein wie hier, aber der Rest ist AI, also sozusagen der Teil, wie der Background aussieht, da bist du jetzt schon von den Tools so weit, dass du das ohne Probleme machen kannst. So, frage ich mal, wie es aussehen soll.
Es ist halt noch kein komplett vollautomatisiertes Ding. Das ist noch nicht. Und man muss trotzdem auch noch sozusagen den Baukasten entwerfen, die Sachen am Anfang, Ende, den Packshot wirst du wahrscheinlich trotzdem mal noch mal drehen vielleicht.
Genau, den Baukasten.
Es ist sehr viel Baukasten und es ist gerade noch nicht so, dass komplett automatisiert das alles läuft. Aber das ist, glaube ich, auch eine Frage der Zeit einfach nur.
Ja. Ja. Also N300 geht es schon, also 300 Assets kannst du machen, aber 30 Millionen, 300 Millionen.
Du kannst halt eben, wenn wir einen Dreh haben für Supermarkt, dann machst du einmal noch einen für Brutzler und einmal noch einen für vegane Dinger und damit kannst du ja schon sehr krass personalisieren.
Weil, also wenn ich sozusagen laienhaft, stümperhaft VO3 bediene oder ähnliches, dann gelingt mir das nicht immer sozusagen beim ersten Try da irgendwie was halbwegs Sinnvolles rauszubekommen. Und das, also ich nehme an, ihr müsst da ja auch dann wahrscheinlich mehrere Prompts absetzen oder einige Iterationsstufen durchlaufen, bis sozusagen das am Ende final gut ist, oder?
Und deswegen sage ich immer, was ist die Basis und was bringe ich vielleicht schon mit, ne? Also auch gerade bei VO vielleicht, also wie gut ist das, womit du fütterst? Und das kann ja, kann sein, dass du mit Nano Banana irgendwas Cooles generiert hast, was du weiterschiebst.
Ja.
Oder das kann ja schon Bilder, Fotos, die du, also literally echte Fotos, die du vorher gemacht hast, die du benutzt als Referenz, also wie gut du fütterst und was die Basis dessen ist. Und das wird halt weiterhin, das ist, glaube ich, ist etwas, was wir jetzt also in unserer Prediction, wenn wir uns das angucken, auch zum Thema, welche Gefahren wir sehen halt eher mehr Chancen und das ist so mittelfristig, hängt es halt auch wahnsinnig viel damit zusammen, wie, dass du vorher abstrahieren kannst, was braucht die KI, wie musst du sie füttern, damit du das Ergebnis hinten rausbekommst und sie richtig nutzen kannst, das du eigentlich am Ende haben möchtest. Und dafür musst du das eine Vision vom Ende haben, bevor du ein Ende hast, das du dir anguckst und wissen, was es für Ingredients dafür braucht. Also wie beim Kochen eigentlich. Du musst wissen, wie es schmecken soll am Ende.
Geschmack, genau. Ja. Ich glaube, das ist der große Punkt, Geschmack. Und ich glaube, das ist das, nicht, dass du keinen Geschmack hast.
Ja,
aber du sagst ruhig, hau's mal raus.
Das ist auch diese Frage, wer wird ersetzt in der Filmwertschöpfungskette, in der
Kultur und so was. Ihr moderiert quasi automatisch schon in die richtige Richtung in das Gespräch.
Ich habe auch als Regisseur 10 Jahre gearbeitet und ich hatte da nicht einen Production Designer oder Kostüm Designerin, weil ich will, dass die mir zu H&M gehen und 5 weiße T-Shirts kaufen, sondern ich wollte deren Geschmack, weil ich nicht so viel Ahnung von Mode und Style habe und was irgendwelche abstrakten Welten angeht, in denen ein Film stattfinden kann, bin ich einfach nicht so bewandert. Das sind die Leute und ich hole die für den Geschmack rein und genau das wird sich nicht ersetzen. Natürlich kann ich sagen, ja, irgendwie Pärchen am Strand, aber wie sieht das Pärchen aus, was tragen die, wie sieht der Strand aus, wie macht man das schön?
Ja.
Und das ist einfach nur ein Geschmacksding, dass man sagt, das gefällt mir noch nicht, da will ich nochmal anders reingehen oder vielleicht ist ein anderer Strand.
Ich würde sagen, Geschmack, ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen die technische Komponente, das richtig umzusetzen, die ich bei VO auch nicht habe. In der Form wahrscheinlich wie jemand, der schon viele Stunden dann damit verbracht hat, das auch.
Aber ich glaube, das ist losgelöst davon. Was Arne sagt, ist, dass wir bei Filmen jetzt schon, selbst wenn sie 100, also letzte Kampagne war für die Sparkasse, komplett VO3 Workflow. Ne? Ja, okay. Also komplette TV-Kampagne, kann man sich angucken, Milas Depot, ist wirklich
jede Sekunde, jeder Frame ist sozusagen
nichts, VO3. Also es ist alles nichts VO3. So. Und man muss mit verschiedenen Gewerken weiterhin zusammenarbeiten und die müssen auch nicht mal prompten können. Das ist das, was Arne, wir wollen, wie sieht das Haus, also spielt in der eine Szene ist das Elternhaus von Mila und mit den Eltern, wie sieht diese Wohnung aus? Wie ist die Holzvertäfelt, welche Sofafarbe passt dazu. Ich will ein Briefing von dem Set-Designer oder von der Set-Designerin für unsere AI-Artists.
Ja.
Das ist das. Die müssen noch nicht mal prompten. Das tun dann, können dann noch andere machen.
Aber das ist ja auch Teil der technischen Skills. Da geht es ja auch nicht nur
um Geschmack. Aber das ist ja nichts anderes als Geschmack. Also wenn ich ein Bild anschaue und ich sage, das Bild gefällt mir nicht, dann ist der Geschmack vielleicht, jemand sagt, mir gefällt das auch nicht.
Ja.
Aber der technische Skill ist zu sagen, warum gefällt mir das nicht?
Ja. Aber
und das ist ja dann auch quasi der Geschmack, weil er sagt, okay, es sieht nicht futuristisch genug aus.
Ja, ja. Es ist Geschmack und halt natürlich dieses Können zu wissen. Also wenn ich das Bild sehe und ich sage, für meinen Geschmack ist das sozusagen nicht stimmig.
Dann ist es subjektiv.
Aber ich wüsste ja gar nicht, dass ich ein Storybook eigentlich schreiben muss, dass ich vorher mir irgendwie ein Set
das ist das Skill,
das ist der Skill, würde ich sagen. Den sozusagen der normale Prompter von VO3 halt nicht hat.
Genau, und deswegen meine ich ja, dass die Leute jetzt nicht alle einfach auf der Straße sitzen, weil das, was du einkaufst, ist dann Skill, Geschmack, wie auch immer die Kombination davon, aber das ist das, was du einkaufst und jetzt nicht unbedingt, deswegen meine ich, vom Fotograf ist es nicht, dass ich drücke auf den Auslöser, was ein gutes Bild ausmacht, sondern den Geschmack, wie ich es mache sozusagen. Und da ist das große Ding bei AI, es kann alles machen, aber es hat ja selber keinen Geschmack.
Ja.
Und es gibt 100 Wege, ein Bild zu schießen.
So.
Und diesen Geschmack, das kann man sich nur erarbeiten, wenn man lange irgendwie sich mit Bildern, mit Filmen, mit allem Möglichen auseinandersetzt. Oder beim Schreiben, wenn man ein Buch liest, spürt man, ob das irgendwie auch geschmackssubjektiv irgendwie ist spannend geschrieben oder nicht. Mhm. Aber man würde schon merken, ob jemand ein wahnsinniges Talent hat oder nicht.
Mhm.
Und das wird sich, glaube ich, nicht ändern.
Ja, sehr spannend. Ich habe immer so ein Bild noch im Kopf als Vibe-Coding als Begriff so im letzten Jahr etabliert wurde. Und
kannst du
Vibe-Coding?
Bitte.
Also Vibe-Coding heißt im Prinzip, ich kann mit natürlicher Sprache Software entwickeln.
Mhm.
Also so Startups wie Lovable.
Okay, also dann Beispiel, verstanden. Okay,
genau,
gut.
Ja.
Okay.
Genau.
Und der Begriff ist Vibe-Coding?
Vibe-Coding,
okay.
Genau.
Ja, Vibe-Coding. Okay.
Und ich musste halt oft.
Danke für diese Aufklärung.
So, nee, warte, aber ich mach's noch besser, weil ich musste oft erklären, was das eigentlich heißt, Vibe Coding. Habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das hat ein Typ aus Silicon Valley sich ausgedacht.
Natürlich.
Mal wieder, ne?
Vibe. Ja.
So, aber was ich immer denken musste, war dieses kurze Interview von Rick Rubin. Kennt ihr das?
I have no technical skills.
Oder?
Ja.
Und ich habe gedacht, das beschreibt es eigentlich perfekt. Und es ist auch wieder zurück zu diesem Punkt Geschmack. Ja? Kennst du diese Rick Rubin-Szene? Er sitzt.
Oh, das ist so gut. Ich zeige dir das gleich nochmal.
Ja. Ja. Also er wird halt gefragt, und Rick Rubin hat ja wirklich für alle großen US-Rapper auch Musik produziert. Und dann wird er gefragt, ich kann es nicht genau wortwörtlich wiedergeben, aber was sind deine Kompetenzen eigentlich, dass du für die alle Musik produzierst? Und er sagt, ja, nichts, ich kann kein Instrument spielen, ich habe keine musikalische Ausbildung oder ich weiß halt nur, was sich richtig anhört.
Mhm.
Und das ist sozusagen mein Skill.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob er in Kalifornien ist, aber es sieht aus wie so ein Beachhaus. Er hat so ganz lange wilde Haare und ich glaube noch so eine komische Steel Drum oder irgendwie so vor sich sitzen und liegen und schaust dir mal an. Für mich ist das sozusagen dieses paradigmatische Bild für Vibe-Coding oder halt dieses, man geht halt auf so eine Geschmacksebene, ne? Und am Ende ist das halt, oder es verschiebt sich halt viel zu diesem Thema oder Bereich von, man ist das Quality Gate und muss halt sicherstellen, dass das gut ist und muss sich weniger mit den langweiligen Dingen beschäftigen, die vielleicht vorher gemacht werden müssen.
Ich finde es mega gut, dass du Rick Rubin draufbringst, weil den hatte ich auch noch in diesem ganzen Fragenkatalog. Es ist ja auch immer die Diskussion, ist es nur ein Tool oder kann AI auch selbst kreativ sein? Und was Rick Rubin immer sagt, und das finde ich wahnsinnig spannend, ist, du musst eigentlich wirklich Kunst zu machen, bedeutet, was zu machen, was nur dir selbst gefällt. Und dir kann es komplett egal sein, ob alle Leute der Welt es hassen, weil du machst was, was dir selbst persönlich subjektiv gefällt. Und im Best Case gefällt das allen anderen auch. Und dann kannst du auch weiterhin das machen, genauso wie du es machen willst, weil die Leute das feiern. Aber es ist, wenn du was machst, was andere Leute wollen, weil du weißt, das wird irgendwie einen Hit ergeben oder so, aber es ist gar nicht das, was du machen willst, dann machst du keine Kunst, sondern bist du quasi Dienstleister oder machst halt Kommerz in Anführungsstrichen. Mhm. Und das finde ich bei dieser ganzen AI-Kunst- oder Kreativitätsdebatte so spannend. Es gibt kein falsch oder richtig im Film oder in der Kunst. In der Werbung kann man das nochmal anders machen, mhm. aber im Film, es gibt so viele Filme, die du 10 Sterne geben würdest und ich würde sagen 0 Sterne und andersrum. Mhm. So, es gibt Leute, die lieben die abgefahrensten experimentellen Arthouse-Filme, ich nicht oder andersrum. Mhm. Es gibt ja kein richtig oder falsch. Und ich finde Kreativität, das, was AI richtig gut kann, ist nach ist Recherche, ist nach Baukasten. Also einen guten Krimi schreiben, glaube ich, kann AI irgendwann, weil du hast ja immer das gleiche Ding. Du hast eine Leiche, Opfer, Täter, Ermittler 1, Ermittler 2, also, die beiden reißen
also
sich.
Also Tatort-Drehbuchautoren,
also das ist ich quasi. Da will ich jetzt nicht, ich will da nirgends reingehen, aber egal welchen Film. Aber wenn du dann so einen Knives Out zum Beispiel hast, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Film Knives Out, wahnsinnig gut, der erste und der dritte wahnsinnig gut. Das ist auch so ein Mordfall, aber er ist so kreativ und so anders und komplett non-linear erzählt und so weiter, ist einfach, das ist kreativ. Mhm. Theoretisch könnte jeder Krimi so sein, ist es aber nicht. Mhm. Und ich glaube, AI ist wahnsinnig gut darin, in Strukturen oder in Baukästen, wie wir vorher gesagt haben,
die schon
mal da gewesen sind, das zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, dass eine AI einen wirklich persönlichen Geschmack haben, weil AI ja auch gefüttert ist von Millionen Geschmäckern. Ja. Und das heißt, es kann wahrscheinlich sehr gut einen Fast and Furious 23 machen, weil quasi davor 22 Filme gibt und dann hat man eine Struktur und einen Baukasten und kann da, oder zumindest schon sehr weit vorankommen.
Ahne Tots im Ghibli-Style.
Aber einen kompletten AI-Arthouse-Experimentalfilm oder so wüsste ich nicht, weil das kommt ja nur durch eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Und ich weiß gar nicht, ob es das hat. Sorry, war sehr lang, aber...
Nee, spannender Take. Und vielleicht noch ergänzend, viele sagen ja auch dann, die KI tendiert eben zum Mittelmaß, aber vielleicht ist das ja auch letztendlich dann in den Händen derjenigen, die dann das richtig bedienen können, eben.
Ja, aber dann redest du ja von Full AI. Also dann redest du ja davon, dass AI einen Film komplett selbst schreibt, komplett selbst dreht,
richtig,
Post macht und dann kein Mensch hat jemals damit was zu tun und du schaust es dir an und sagst, okay, wow, das gibt's ja noch nicht und deswegen sind ja immer noch Menschen, deswegen meine ich mit Geschmack,
richtig,
die sozusagen reinkommen und sagen, ich habe einen Geschmack und ich nutze das und ich sage, wann es richtig geht und ich sage, wann es falsch geht und dann kommt am Schluss ein Film raus und ich glaube, dann ist es eher ein Tool, was dann Menschen mit Geschmack nutzen, um einen besseren Outcome zu haben. Mhm. Und dieses, ob die selber komplett einen generierten, das werden wir in ein paar Jahren sehen.
Ja. Aber für uns ist es tatsächlich ein Tool.
Ja,
kann man nicht anders sagen. Ja. Also um da wirklich eine schwarz-weiß Antwort zu geben, für uns ist es ein Tool.
Ja.
Und und dass wir einfach implementiert haben in unserem Prozess und die Chancen, die sich daraus ergeben, nutzen und für unsere Kunden oder für unsere eigenen Projekte einfach.
Einfach. Aber es hilft in der Kreativität. Ich glaube, dadurch ist es so.
Voll.
Die
Aber am Ende ist es ein Tool.
Ja, genau.
Also am Ende ist es ein Tool.
Mhm. Ja. Ein ziemlich mächtiges.
Ja.
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 Lass uns vielleicht mal einen Ausblick wagen auf so die nächsten Jahre, auch vielleicht auch auf dieses Jahr. Du hast schon gesagt, ihr habt super viel Aufträge bekommen. Ihr bekommt Aufträge, die dediziert sozusagen KI-Filme.
Anfragen. Oft sagen wir auch nein, weil es keinen Sinn macht.
Ja. Gut, Anfragen. Was erwartest du von diesem Jahr? Wie geht das weiter? Oder wie blickst du auch in die Zukunft? Meinst du, dass sich das noch grundlegend verändert? Wird das erstmal jetzt so weitergehen?
Ich glaube, wir werden
mit den Tools arbeiten.
It's here to stay.
Ja.
Also zum letzten Punkt.
Ja. Aber is it gonna change so doll?
Ja, glaube, dass die
Entwicklung verändern.
Ja. Also wenn ich mir die Entwicklung angucke in den letzten Jahren und welche Prediction wir gemacht haben, also da sind wir zum Teil überrannt worden. Also in Form von Schnelligkeit. Also ja, glaube ich schon. Es wird sich weiterentwickeln. Es wird nochmal einen krass anderen Impact haben und noch, weil wir sehen schon, ich glaube, Das eine ist, ich kann die Tools bedienen, das andere ist, ich kann damit prompten, das andere und wieder was komplett anderes ist zu wissen, wo sind ihre Limitations, damit ich Expectation Management betreiben kann. Also und das ist, glaube ich, das ist das höchste Gut und Knowledge, was du haben kannst eigentlich gerade in unserem Bereich, zu wissen, was nicht geht und wo Limitationen sind. Mhm. Und die sehen wir ja. Mit denen sind wir am meisten konfrontiert. Ne? Also diese Limitations werden Monat für Monat aufgebrochen, verändert und oder finden nicht mehr statt. Mhm. Also von daher, ja, es wird bleiben und es wird noch einen größeren Impact auf unser Berufsfeld haben oder auf unsere Passion oder wie man es auch immer sagen möchte. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass Kunden, Marken, die kommunizieren müssen, große, also ob jetzt die Milch-Butter-Hersteller oder die Deutsche Bahn oder ein Automobilhersteller, die wollen, das wissen wir, wir arbeiten für alle Großen, wir kriegen das mit, alle beschäftigen sich damit, alle wollen damit ausprobieren, alle wollen es auch in ihre Abteilung reinbringen, weil wenn wir über Markenkommunikation sprechen, ist Bewegtbild ja sozusagen oder großes Bewegtbild ja die Königsdisziplin so ein bisschen, aber da gehört ja ganz viel dazu, von Social Media Assets über, Arne meinte, Display, Banner, die wollen lernen, wie sie ihre Prozesse verbessern können, intern, wie sie effektiver werden können, wie sie bessere Qualität mit erreichen können, mit dem, was sie jetzt schon haben. Ja. Und das wollen die verstehen. Und dann fangen die gerne auch mal oben an. Und es ist dann eine große Bewegbildkampagne in Form von TV oder Social Media Spot. Und da ist ein wahnsinniges Interesse, das auszuprobieren. Und wo man gerade aufpassen muss, ist, dass du auch einen anderen kreativen Prozess brauchst. Mhm. Und du brauchst die Prozesse, da sind wir jetzt gar nicht, aber du brauchst andere Prozesse, andere Denkweisen als die gelernten in den letzten 30 Jahren. Mhm. Und dafür musst du ein bisschen Zeit mitbringen. Und du kannst nicht mit einem AI-Projekt starten und sagen, das ist doch jetzt ganz schnell und einfach. Und wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Und wir haben ja eigentlich gar keine Zeit und kein Geld. Deswegen AI, it's not that.
Aber liegt es eher bei euch sozusagen, diese Prozesse neu zu denken? Oder ist es eher bei euren Kunden dann auch?
Ich glaube, bei uns ist, und das verstehen sie, wenn sie dann einmal mit uns gearbeitet haben und sind auch total dankbar, oft dafür, dass wir die dann mit an die Hand nehmen auf die Reise. So. Ja. Und was wir immer mehr merken, ist einfach, dass Kunden zu uns kommen und sagen, also wir haben jetzt gerade einen Kunden aus dem Banking-Sektor, für die haben wir noch nicht eine Markenkampagne gemacht. Die sind zu uns gekommen und haben einfach gesagt, wir hätten gerne einen Workshop von euch. Mhm. Die waren noch nie Kunde bei uns, aber die wollen gerne mal für ihre Marketingabteilung wirklich, das meinte ich mit, wir kommen aus der Umsetzung, wir sind sehr execution-driven. Ja. Die wollen gerne mit unseren Leuten zusammensetzen und wirklich einfach einen Workshop und verstehen, was kann ich, welche Werbemittel kann ich wie erstellen, wo sind die Limitations gerade, wie funktioniert das alles. Und solche Sachen machen wir auch. Ganz neues Geschäftsmodell. So. Leute, was erklären, mal gucken, ob wir das können.
Ganz kurz nur, aber ist das sozusagen, also ich meine, ist natürlich erstmal gut, ein neues Geschäftsfeld, aber ist es vielleicht nicht auch sozusagen gefährlich? Ist es nicht euer größtes Asset auch?
Nee, und dann komme ich da wieder was zu dem, was Arne gesagt hat. Ich kann wahnsinnig guter Marketer sein oder Marketier, aber ich bin ja kein Regisseur. Und ich bin dann auch noch kein kreativer Copywriter. Und ich weiß vielleicht sehr gut, was meine Marke oder meine Brand braucht gerade, was ich kommunizieren möchte. Also Kunden wissen sehr oft sehr viel über ihre Kunden. Also unsere Kunden wissen oft sehr viel über ihre Kunden.
Ja.
So. Und kennen ihr Produkt gut. Ja. Und kennen auch die Kanäle, in denen ihre Kommunikation gut funktioniert. Aber sie müssen ja mit welcher Message sie das erzählen, wie sie das erzählen. Dafür gibt's ja weiterhin Fachleute. Und deswegen ist meine Prediction ist da gar nicht so, dass das jetzt für uns in irgendeiner Art und Weise, deswegen habe ich anfangs gesagt, wir sind so Storyteller, ne? Und das sind wir halt behaart und das können wir halt vielleicht besser als andere. Und da sehe ich das nicht, dass uns das, und ich glaube, das ist jetzt nur aus unser Blickwinkel, das, was es vielleicht vereinfachen wird und was der Kunde sich in Haus holen kann, sind die Sachen, die vielleicht auch mal Zeit geworden sind, dass das nicht draußen von einer Armada von ganz vielen Menschen gemacht werden muss, weil es halt dann auch einfach Ressourcen und Möglichkeiten verbrennt, die woanders vielleicht ein bisschen mehr Impact hätten. Ja, steile These, ich weiß, dafür kriege ich jetzt einen auf den Deckel, aber das ist...
Ich glaube, warum vielleicht auch Kunden gerade zu uns kommen mit Dingen, die über reinen Film hinausgehen, ist, ich glaube, keine Branche als die Fotofilmbranche ist so, hatte so krass Angst, so schnell ersetzt zu werden, wie wir ja gesagt haben, irgendwie bei Film und Foto hat man sofort gesehen, oh krass,
ja, da,
kann,
da,
jemand,
geht,
da
ja?
kann jemand plötzlich ein Bild prompten, was du davor noch einen Fotografen für gebraucht hast, shit, wie gehen wir damit um? Das heißt, ich glaube, unsere Branche war eine der ersten, wo es mal so richtig gerüttelt hat und wo sich Leute dann damit beschäftigen mussten, wie gehen wir damit um? Und deswegen haben wir eben sehr schnell gelernt, eben so Sachen wie Departments abrüsten, in Anführungsstrichen, und zu schauen, wo man Talente anders unterbringen kann und so weiter. Das kommt ja auf jedes Unternehmen, nicht nur in der Medienbranche zu, dass man schauen muss, okay, ich habe richtig viele Leute, es gibt sau viele neue Tools, die man irgendwie nutzen kann, um effizienter zu werden, aber wer macht was, wie? Ich kann auch nicht einfach alle gehen lassen, weil irgendjemand muss es machen, weil es gibt auch noch nicht das, wir nehmen ja nicht ein PDF mit einem Briefing, schicken das in eine Maschine und hinten kommen die fertigen Filme raus und bei uns sitzen alle rum und drehen Däumchen, genau andersrum. Ja. Es gibt immer noch Leute, die sehr viel machen dürfen.
Absolut. Und ich meine, wir haben noch gar nicht über das ganze Thema AI-Slop gesprochen, aber es ist ja sozusagen offensichtlich, Menschen können auf einmal mit KI einfach Medieninhalte in die Welt schicken, aber es ist ja einfach sozusagen in den meisten Fällen minderwertiger, schlechter Content, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, diese grundsätzliche Idee, die vielleicht auch viele hatten, dass nur weil da ein Tool da ist, was auf einmal eben dieses Medium bedienen kann. Das heißt ja noch lange nicht, dass am Ende da irgendwie was Wertiges rauskommen kann. Also vielleicht demokratisiert es auch, ne? Mehr Leute können auch dann was umsetzen, aber sie brauchen mindestens mal wahrscheinlich gute Ideen und irgendwie auch ein bisschen Handwerksverständnis.
Ich glaube, A ist so dieses Ding von Novelty irgendwie halt da. Natürlich, wenn es ein Videotool gibt, dann will jeder mal was ausprobieren. Dann macht jeder mal irgendeinen kleinen Clip und use die Zora-App und nach 2 Wochen ist dann wieder so, ja, okay. Und ich glaube, Schreiben ist das beste Beispiel. Jeder hätte schon immer komplett hürdenfrei ein Buch schreiben können mit Word, kostet gar nichts. Natürlich sind die Zahlen der Autoren hochgegangen, aber es ist auch nicht so, dass jeder ein Buch schreibt.
Ja.
Und ich glaube, da kommen wir halt zurück auf dieses Geschmack. Und es gibt dieses Zitat irgendwie, jede Geschichte wurde schon 1000 Mal erzählt, aber nicht von dir. Und ich glaube, das ist so ein großes Ding, wenn man um, egal ob Film oder Schreiben oder so, geht, ist ja so eine intrinsische Motivation, was zu schaffen. Und entweder man macht das oder nicht. Und AI-Slop, ich glaube, das wird auch wieder sehr schnell abnehmen. Außer die Leute, die halt sagen, Thema niedrigere Einstiegshürde. Ich wollte schon immer irgendwas einen Film erzählen, aber ich konnte mir die 1.000 Euro Kamera nicht leisten. Und dann ist es eher spannend.
Lass uns versuchen, einmal den Bogen zu schließen. Wir haben angefangen mit der Haftbefehl-Doku. Vielleicht noch eine Rückfrage oder eine Frage zurück zu der Doku. Glaubst du, dass in Zukunft diese Dokus immer noch per Hand gedreht werden müssen? Und was glaubst du, wo sind vielleicht auch die Grenzen dessen, was KI kann und was sie nicht kann? Was muss irgendwie nach wie vor noch authentisch erzählt werden?
Also, im Doku-Bereich glaube ich eher, dass der Doku-Bereich oder Dokumentarfilm-Bereich viel mehr Schätzung oder Aufmerksamkeit oder viel mehr wertgeschätzt wird für das klassische dokumentarische Arbeiten. Also ich glaube, dass es zu jeder Bewegung immer eine Gegenbewegung gibt. Und Arne hat sich sehr lange mit diesem Infinitive Content Thematik auseinandergesetzt. Und wenn es, hat er eben auch angesprochen, wenn es für jeden irgendwann mal in 10 Jahren möglich sein sollte, für eine sehr geringe Summe oder Budget einen tollen Spielfilm mit AI zu produzieren und es dadurch wahnsinnig viele Spielfilme gibt und ganz vielen auffüllenden Content, den man sich angucken kann. Explosionen, die vorher nur Film vorbehalten waren, die hunderte Millionen gekostet haben. Flugzeug fliegt in einen Helikopter rein, tummelt 3-mal und landet auf dem Eiffelturm. Action-Thriller. Kosten auf einmal nur noch $500.000 anstatt 500 Millionen. Dann glaube ich, ist gerade der Doku-Bereich etwas, der davon lebt, dass er gar nicht von AI betroffen ist. So, weil, und dass wieder eher so eine Renaissance gibt, diese Gegenbewegung zu wirklich sich wieder sehen nach echten Geschichten, echten Menschen. Und deswegen finde ich den, unabhängig davon, dass ich ein totaler Dokumentarfilm-Liebhaber bin, finde ich, hat er vielleicht auch so vom Business Sense, ist das vielleicht auch eine ganz schlaue Schlautern. Deswegen glaube ich, AI wird einen Einfluss haben auf Doku, aber sogar eher auf dieser Metaebene, dass ich glaube, dass Dokumentarfilm vielleicht nochmal eine andere Relevanz dadurch bekommt.
Also es ist vielleicht gar nicht zufällig, dass diese zwei Pole
in
unter
uns
einem Dach existieren, sondern
total.
Alles ganz geplant?
Ja. Nee, gar nicht. Nein. Nein. Also wir bei 27km, uns treibt es dahin, was wir spannend finden in unserem Bereich. Und das muss man wirklich sagen. Und dann, was dann geplant ist, dass wir, wenn wir was sehen, was spannend ist, das dann auch wirklich nachhaltig versuchen, uns anzugucken und zu implementieren. Aber so viel Strategie ist dahinter nicht immer, sondern manchmal auch einfach nur Leidenschaft für das, was man tut.
Ihr seid jetzt mit der Doku für den Grimme-Preis nominiert.
Mhm.
Das heißt, man kann die Daumen drücken und euch viel Glück wünschen.
Ja, danke.
Und bin ich sehr gespannt, wie es am Ende ausgeht. Wisst ihr schon, wann die offizielle...
Es wurde mir gesagt, ich habe es aber wieder vergessen.
Gut, dann...
Ja.
Fragt ChatGPT.
Ja. Fragen wir doch mal die KI. Arne, Paco, es war super cool, dass ihr hier wart. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, also. Bis bald.
Bis dann.